Die Vögel, ja? Die schon morgens für Gott zwitschern. Ich hatte einen Systematik-Prof, Schwanke hieß der Gute. Und der hat diesen Gedanke weitergesponnen und hat auch gesagt, ja, das ist also das Wahnsinn, wie die Natur auch Gott lobt. Dann gibt es ja die Leute, die sagen, wir müssen einen Gottesdienst gemeinsam feiern. Aber ich tue mir einfach schwer, bei dem Gedanke morgens mit einer Kaulquappe gemeinsam die Hände zu falten. Ja, da hat er auch recht. Es gibt viel mehr als zwei Gottesdienste heute Morgen. Es gibt überall Gottesdienste. Und überall wird Gott gelobt. Und überall, wo Gott gelobt wird, ist Gottesdienst. Aber es ist nicht alles das Gleiche. Es darf auch da draußen passieren. Und die Vögel dürfen uns, glaube ich, auch manchmal damit nerven. Wie gut ist es, dir, Herr, zu danken und deinen Namen, du höchster Gott, zu besingen. Schon früh am Morgen deine Gnade zu loben und noch in der Nacht deine Treue zu preisen. Ehrlich, ich schlafe in der Nacht. Aber ich finde es gut. Zur Musik der zehnseitigen Harfe und zum schönsten Spiel auf der Laute. Wer spielt Laute? Selten geworden, gell? Herr, was du tust, macht mich so froh. Und ich juble über deine großen Taten. Wie machtvoll sind deine Werke und wie tief sind deine Gedanken. Psalm 92. Wunderschön, oder? Singt. Singt steht heute über diesem Sonntag im Kirchenjahr. Wir sind ja nicht so sehr kirchenjahrtreu, aber diesen Aufruf, der über diesen Sonntag steht, singt einmal im Jahr. Denkt, wow, das brauchen wir. Das brauchen wir. Dass wir uns einmal im Jahr daran erinnern. Singt. Und was heißt denn das, für Gott zu singen? Und deshalb möchte ich mich dem heute auch so ein bisschen verschreiben oder uns dem so ein bisschen verschreiben. Ein Sonntag im Kirchenjahr, der einzig und allein einer Sache gehört, nämlich dem Gesang für Gott. Alle Christen singen. Ist so, oder? Ist es so? Singt ihr? Singt ihr mit? Singt ihr laut? Singt ihr leise? Singt ihr in euren Herzen? Traut ihr euch zu singen? Singt ihr falsch? Ich singe gerne laut. Das heißt nicht gleichzeitig, dass ich gut singe. Aber ich singe gerne laut. Was mir zumindest auffällt, lang nicht alle Menschen singen. Das ist ganz interessant, wenn man so in verschiedenen Familien unterwegs ist, dann stellt man fest, in manchen Familien wird auch daheim, glaube ich, gesungen. Und auch mit einer Selbstverständlichkeit gesungen. Ich singe relativ viel in meinem Alltag. Übrigens nicht nur christliche Lieder, sondern alles, was mir so unter die... Also, ich singe halt. Und ich glaube, andere Menschen singen halt nicht. Das hat vielleicht auch was mit introvertiert und extrovertiert zu tun. Und darf ich das oder darf ich das nicht? Aber unsere Familie hat schon immer gesungen. Und vielleicht hängt das doch auch zusammen rückwärts. Wir Christen singen eigentlich in jedem Gottesdienst. So, ich weiß, keine Regel ohne Ausnahme. Die Ausnahme war Karfreitag dieses Jahr und es war eine sehr bewusste Ausnahme. Und irgendwie auch eine komische, oder? Und eine schmerzhafte. Es fehlt sofort. Es ist wie eine Zahnlücke. Solange sie nicht da ist, fällt sie nicht auf, aber sobald sie da ist, fällt sie auf. Und das ist vielleicht auch das Thema mit Gemeindegesang. Solange er da ist, fällt er nicht auf. Er fällt sofort auf, wenn er fehlt. Singen sollte nicht nur ein zentraler Teil von unserem Gottesdienst sein, sondern er gehört eben auch in unsere persönliche Nachfolge. Als Jünger, als Christen. Wie du das jetzt daheim bewerkstelligst oder ob du sagst, mir reicht das aber sonntags morgens. Sei mal dahingestellt, aber ich möchte dir das Singen heute Morgen ein bisschen lieb machen. Denn Singen, davon bin ich überzeugt, ist ein Mittel, das Gott gebrauchen will, um uns in der Nachfolge zu motivieren und unseren Glauben zu stärken. Und wenn wir mal so einen kleinen Ritt durch die Bibel machen, dann stellen wir fest, dass es da auch immer Einzelpersonen gibt, die singen. Also mal davon abgesehen, dass die große ganze Gemeinde ständig singt, haben wir eine Menge überlieferter Lieder. Und die sind sehr situativ. Die entstehen in Momenten. Da erleben Menschen etwas und sie geben Antwort. Und diese Lieder sind aufgeschrieben, also wir können die im Prinzip noch heute singen. Tun wir ganz selten. Wer singt regelmäßig das Lied des Mose? Könnten wir mal machen, könnten wir mal vertonen. Oder Davids Lieder oder das Lied der Deborah, Jeremia, Maria. Alle singen sie. Der ganze Beginn des Lukas-Evangeliums besteht ja quasi aus Gesang. Ja, du schlägst das Ding vorne auf und hast das Gefühl, du bist in ein Liederbuch reingefallen. Ständig passiert was Großartiges und ständig dankt irgendwer Gott dafür. Vor, ich glaube, 3 Jahren habe ich in der Adventszeit ja diese Lieder im Lukas-Evangelium am Anfang durchgepredigt, so nach und nach. Singen und Gott loben ist ein zentraler Bestandteil der Nachfolge. So meine These, die ich jetzt mal einfach so aufstellen und reinwerfen möchte. Und ich möchte euch einige Gründe nennen, warum ich glaube, dass dem so ist und warum Gesang für die persönliche Nachfolge und sogar für unsere Heiligung, also für unsere Persönlichkeitsentwicklung, wichtig ist. So, erster Punkt. Singen hilft dir, wenn dir nicht, dann mir. Also du darfst auch immer, wenn ich jetzt sage dir, dann darfst du auch immer mir hören, ja? Singen hilft mir, mir meiner Identität bewusst zu werden. Jauchzt dem Herrn, alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. So nochmal, ich habe es verhaspelt. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Psalm 100, 1-3. Eine ganz kleine Einordnung in einem Lied, in nur 3 Versen. Vor 2 Wochen habe ich eine Gleichung aufgestellt in meiner Predigt. Keine mathematische, sondern eine Gleichsetzung gezogen und habe gesagt, Lobpreis ist die Rückseite von Segen und Segen ist die Rückseite von Lobpreis. Weil bei beiden geht es um die unmittelbare Beziehung, um dieses Verhältnis von Schöpfer zu Geschöpf. Um dieses Aufeinander eingehen, um dieses Verhältnis auch zu beschreiben und miteinander umzugehen, um ein sich gegenseitig freundlich ansehen. Wen Gott segnet, dem gegenüber erweist er sich als Schöpfer. Und wenn wir Lobpreis zurückgeben, dann erweisen wir uns als Geschöpfe Gott gegenüber. So, und beide haben eine Funktion über die Wortebene hinaus. Es handelt sich also um so etwas wie wirkungsvolle Worttaten. Könnt ihr euch unter wirkungsvollen Worttaten etwas vorstellen? So, zum Beispiel hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau sowas, ja? Da passiert etwas. In diesen Worten verändert sich etwas. Effektiv. Oder du bist freigesprochen. Es kommt darauf an, wer es tut und wer es sagt. Aber wenn es die richtige Person sagt, dann haben diese Worte über die eigentliche Wortebene hinaus eine Tatwirkung. Oder wenn Gott sagt, es werde. Das ist ein Schöpfungswort. Da passiert etwas, einfach nur dadurch, dass er es ausspricht. Und sowohl Lobpreis als auch Segen sind Worttaten. Sie haben etwas über diese eigentliche Wortebene hinaus, eine Wirkungsebene, die sie entfalten. Worte können eine Wirkung haben, eine Kraft, und zwar genau an der Stelle, wo Gott diese Wirkung und diese Kraft in die Worte hineinlegt. Gott spricht und es geschieht. Und das Gleiche gilt auch für die Anbetung. Segen, habe ich gesagt, ist die Rückseite von Lobpreis. Und da hat mich, nach dem Gottesdienst hat mich irgendwer angefallen und hat gesagt, sag mal, wo hat denn der das her? Stimmt denn das überhaupt? So, jetzt dachte ich, okay, ich predige heute die andere Seite, nämlich die Sache mit dem Lobpreis. Aber ich gehe da nochmal ganz kurz drauf ein. Irgendwo nach dem Gottesdienst hat mich diese Frage angeschwappt. Und ich möchte euch jetzt ein kleines bisschen mit reinnehmen, wird jetzt ein bisschen theologisch, kleiner Exkurs. Also im Griechischen gibt es ein Wort, das heißt eulogio. Also schönreden quasi. Wir reden uns die Sache schön. Eulogio besteht aus 2 Worthälften, nämlich eu und logos. Logos kennt ihr, oder? Vielleicht, wenn ihr christlich genug sozialisiert seid. Das ist das Wort oder die Rede. Also das heißt, die zweite Hälfte quasi von diesem Wort heißt schlichtweg Wort. Und eu heißt so viel wie schön oder wohl. Also es ist das schöne Wort oder das wohlgemeinte Wort, das gute Wort. So etwas in der Art. Dieses Wort, eulogeo, dieses Wohlwort oder dieses schöne Sache, Das kommt 43 Mal im Neuen Testament vor. Das ist relativ häufig. 27 Mal davon wird es gebraucht für die Beziehung von Mensch zu Gott. 27 Mal, ein bisschen mehr als die Hälfte. Und in diesem Zusammenhang heißt es preisen. Also der Mensch redet gut zu Gott. Das ist preisen, das ist Lobpreis. Und 16 Mal wird dieses Wort andersrum gebraucht. Da sagt der Mensch etwas, da sagt Gott etwas. Und in diesem Zusammenhang wird es übersetzt mit segnen. So, also wo kommt der Gedanke her? Es gibt nicht die eine Stelle, wo steht übrigens, Lobpreis ist die Rückseite von Segen, Segen ist die Rückseite von Lobpreis, sondern es ist einfach dasselbe Wort. Und je nachdem, wer dieses Wort spricht, ob es in Gottes Mund geführt wird, dann ist es Segen über Menschen. Oder ob es im Mund von Menschen geführt wird, dann ist es die Antwort, nämlich Lobpreis. Sind das zwei Seiten einer Medaille? Ich mache euch zwei Beispiele. Einmal Matthäus 14, 19, da heißt es, und er befahl den Volksmengen, sich auf dem Gras zu lagern, nahm die 5 Brote und 2 Fische, blickte auf zum Himmel und segnete sie. Also Jesus redet schön über diesem Brot. Und er legt sein göttliches Schöpfungswort hinein. Er segnet die und die vermehren sich. Da passiert ein Schöpfungswunder. Und die Rückseite oder die andere Seite, Lukas 24, 53, da heißt es, und sie waren alle Zeit im Tempel und sie lobten und sie priesen Gott. Da könnten wir das jetzt auch mit segnen übersetzen. An der Stelle. Und sie segneten Gott. Könnten wir machen. Könnten wir machen. So, nur dieser Zusammenhang im Deutschen wird eben nicht aufgemacht. Wir segnen nicht Gott, wir preisen Gott. Also das Problem liegt im Deutschen. Im Griechischen ist es zweimal dasselbe Wort. So, es gibt jetzt natürlich noch mehr Nuancierungen. Es gibt auch noch andere Worte tatsächlich für Lobpreis, nicht nur das eine. Aber es ist einfach auffällig, dass es das mit Abstand am häufigsten gebrauchte Wort im Neuen Testament ist. Deshalb ist dieser Zusammenhang so nah. Und das zeigt eben auch, es wäre den Autoren möglich gewesen, andere Worte zu verwenden. Aber auch ihnen ist klar, dass dieser Zusammenhang besteht. Und deshalb verwenden sie genau dieses Wort so oft. Schönes oder gutes Reden. Gott spricht Gutes über uns, wenn er uns segnet. Und es ist ein schöpferisches Wort. Und wenn wir segnen, dann führen wir nur Gottes Wort im Mund. Und bitten darum, dass er das tut. In dem Wissen, dass er derjenige ist, der diese Worte mit Inhalt füllt. Und Lobpreis ist die Antwort seiner Geschöpfe auf das, was er an uns tut. So, wenn wir Lieder singen, die Gott loben, dann passieren zwei Dinge. Das erste ist, wir erinnern uns daran, wer Gott ist. Und das zweite ist, wir erinnern uns daran, wer wir vor Gott sind. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. Kennt diese Liedzeile aus dem bekannten Lobpreislied. Jeden Segen, den du ausschüttest, gebe ich dir als Lobpreis zurück. And when the darkness closes in, Lord, wenn es um mich herum dunkel wird, still I will say, blessed be the name of the Lord. Werde ich immer noch sagen, der Name des Herrn sei, gesegnet übrigens, würde ich sagen, bei blessed oder gelobt. Ja? Also auch im Englischen ist das nicht so ganz eindeutig, zumindest mit meinem Englischstand. Dir gebührt mein Lob auf Deutsch. Lobpreis heißt, er ist unser Gott und wir sind Teil der neuen Schöpfung, die schon in uns angebrochen ist. Und dessen machen wir uns bewusst, wenn wir ihm zusingen. Dass es immer etwas von dieser letzten Perspektive hat, dass wir sagen dürfen, ja, irgendwann stehen wir vor Gott. In der Offenbarung wird es uns beschrieben. Wir stehen vor seinem Thron und vor seinem Thron passiert Lobpreis. Warum? Weil alle so gern singen. Nee, glaube ich nicht. Sondern weil es die richtige Antwort ist. Weil es einfach das Verhältnis beschreibt. Schöpfer zu Geschöpf. Segen und Lobpreis. Gemeinschaft, Begegnung. Das ist ein Automatismus. Es passiert einfach. Da, wo wir Gottes Segen erleben, da antwortet das Geschöpf mit Lobpreis. Die Vögel machen es auch. Und wenn wir singen, dann machen wir uns bewusst, wir sind ein Teil von Gottes Schöpfung. Wir sind nicht der eine Teil, der singt, sondern wir sind ein Teil von dieser Schöpfung, die auf den Segen, den sie vom Schöpfer bekommen hat, antwortet. So. Segen hilft dir, deiner Identität bewusst zu werden. Du bist ein Geschöpf. Gott ist dein Schöpfer. Zweitens, Singen hilft dir, glaube ich, oder zumindest hilft es mir, zu beten. So, wir haben ja in der Bibel drin eines der dicksten Gesangbücher überhaupt. Die Psalmen. Alle ursprünglich Lieder. Wir können mal Psalm 119 singen demnächst. Der hat ziemlich viele Strophen, gell? Der hat tatsächlich Strophen. Immer 6 Verse. Das sind Lieder. Auch als Lieder aufgebaut. Selbst Psalm 119. Könnte man wahrscheinlich singen. Ich weiß nicht. Wüsste jetzt nicht, dass es irgendwer vertont hat. Wird auch eine Weile dauern. Aber wenn das Neue Testament uns auffordert zu singen, dann lädt es uns ein zu beten. Es ist wichtig, dass wir mit Gott reden und nicht nur über ihn. Das muss ich mir leider auch sagen lassen, als Theologe, der so gern über Gott redet. Dass es am Ende nicht darum geht, dass wir über Gott reden, sondern mit ihm. Und unser Herz neigt einfach dazu, zumindest mein Herz, wir machen auf der richtigen Seite weiter. Ich hatte es heute Morgen davon, von der Frage, was Wunder sind und wie wir damit umgehen. Und was wir als Wunder erleben, und das kann sehr unterschiedlich sein, das weiß ich, sehr individuell. Der eine sagt, es ist ein Riesenwunder, dass ich heute Morgen die Autoschlüssel gefunden habe, und der andere sagt, mein Krebs ist ganz selbstverständlich weggegangen, weil ich ja operiert wurde. So, das ist die Spannweite, sage ich mal. Wo ist schon Wunder oder ist noch nicht Wunder? Was nehmen wir als Wunder wahr? Alles oder nichts. Aber ich finde es wichtig, dass wir am Ende unser Leben vor und mit Gott verhandeln. Also nicht eine Verhandlung führen, sondern unser Leben offen vor ihm leben. Mit den Dingen vor ihn kommen. Das ist das, was David macht. Wenn man das Gefühl hat, er ist immer wieder ein offenes Buch. Und Gott darf die Seiten darin beschreiben. Und er darf die Dinge deuten. Und David reagiert darauf. Mit Gott darüber sprechen. Und manchmal auch singen. Weil uns tiefe Texte in eine tiefere Ebene führen können. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin morgens manchmal noch nicht dazu aufgelegt, die ganz, ganz tiefen Gebete schon zu führen. Ja, das ist dann eher so ein Morgen, schön Gott, dass du da bist. Aber Liedtexte können uns mit in eine Tiefe nehmen mit Gott. Auch in Momenten, in denen uns diese Tiefe selbst fehlt. Kann ein offenes Tor sein, um uns da weiterzubringen, wo nüchterne Worte gerade vielleicht versagen oder nicht weiterhelfen. Oder unser Kopf etwas weiß, aber unser Herz es nicht fühlt. Singen hilft zu beten. Singen hilft übrigens auch zu glauben. Ich weiß, das ist eine komische These. Finde ich zumindest. Wie soll uns denn Singen beim Glauben helfen? Ich habe euch mal eine, finde ich, einigermaßen überraschende Bibelstelle aus Kolosser 3,16. Lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten. Soweit so gut. Unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern, die euch Gottes Geist schenkt. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. Wer von euch geht morgens in den Gottesdienst und denkt sich, wow, wir loben Gott mit Liedern, die uns Gottes Geist schenkt? War es nicht Simon? Oder Jonathan? Lieder und Lobgesänge, die euch Gottes Geist schenkt. Lieder, Lobpreis als Gnadenmittel, als etwas, das gar nicht wir Gott bringen, sondern als etwas, was er uns anvertraut. Ihr dürft mir singen. Ich schenke euch die richtigen Worte. Ihr dürft mich anbeten. und ich darf euch segnen. Das schreibt Paulus, der ansonsten ja manchmal so ein ganz klein bisschen asketisch anmutet, finde ich. So ein bisschen hölzern, so ein bisschen nüchtern, sodass ich mir denke, Paulus, du kannst zwar, ich weiß, du kannst zwar auch völlig begeistert, aber insgesamt bist du doch eher der nüchtern denkende Mensch. Ein bisschen Begeisterung. Paulus singt. Ich glaube, ich habe ein falsches Bild von Paulus. Sogar im Gefängnis singt er. Und offensichtlich auch sonst. Lobpreis, ein Geschenk des Geistes. Und ihm wohnt eine Kraft inne, die über die eigentlichen Worte hinausgeht. Glaubensgewohnheiten, die formen unser Denken und unser Herz. Ich war vor 2 Wochen auf einer Fortbildung, Seelsorgefortbildung. Man muss ja auch immer so eine kleine Frucht weitergeben. Jetzt erzähle ich euch mal ein bisschen was vom schrägeren Ende dieser Veranstaltung. Ein Teil der Fortbildung sind Körpergebete. Wer hat schon mal Körpergebete gemacht? Ein paar von euch, immerhin? Ja, cool. Ich nicht bis dahin. War für mich neu. Also eine Mischung aus Gebet und Körperausdruck. Mit deinem Körper beten. Mir extrem fremd. Und auch erstmal ein bisschen beängstigend. Muss es, glaube ich, überhaupt nicht sein. Also wenn ihr das jetzt hört, ja, das war jetzt keine Warnung vor Körpergebet, im Gegenteil. Es war eine gute Erfahrung. Aber mir erstmal ein bisschen fremd. Und was mir bei dieser Fremdheit trotzdem aufgefallen ist, es macht etwas mit mir. Das mich einlassen auf Gott und das Anbeten mit ganzem Körper macht etwas mit mir. Es macht etwas mit meinem Herzen. Und auf ähnliche Weise machen Glaubensgewohnheiten etwas mit unserem Herzen, mit unserem Denken und mit unseren Gewohnheiten. Es verändert etwas in uns, wenn wir Gott auf eine Art regelmäßig anbeten. Davon bin ich überzeugt. Es ist die eine Sache zu wissen, dass Gott Gott ist, und es ist eine andere, ihn als solchen anzubeten. Und diese Anbetung in unser Herz sinken zu lassen. Das eine bleibt im Kopf. Das andere ist derselbe Gedanke, der bis ins Herz durchdringt. Es ist eine Sache zu wissen, dass in der Garage mein Fahrrad steht. Das steht da auch ziemlich gut. Und es ist eine andere Sache, es auch zu fahren, den Fahrtwind zu spüren, die Sonne, die Wärme, bei Regen klatschnass zu werden. Singen ist Theologie, die Seele spüren darf. Übrigens nicht selbstwirksam. Also nicht deshalb, weil die Lieder so emotional sind, erleben wir Gott. Das wäre eine ganz komische Ebene. Das ist auch das, was manchmal Lobpreis unterstellt wird. Das kennt ihr vielleicht. So manipulativ. Aber wenn das tatsächlich der Inhalt wäre, dann würde etwas schieflaufen. Nicht deshalb, weil die Lieder so emotional sind, erleben wir Gott. Sondern deshalb, weil es Gottes Geist schenkt. Gott, dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. Singen hilft, Gott zu fühlen und es auch rauszulassen. Ich behaupte seit Jahren, dass ich kein emotionaler Christ bin. So, wir tragen manche so Mantren vor uns her, glaube ich. Oder zumindest tue ich das. So bin ich. Ganz gefährlich, irgendwelche so Persönlichkeitstests. Helfen auf der einen Seite unglaublich, sich selbst ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Sind auf der anderen Seite saugefährlich, wenn man die dann wie so ein Bild vor sich herträgt. Ich bin übrigens so introvertiert, nicht so arg. Scheint sich zu verändern. Und ich bin kein emotionaler Christ. Aber die Psalmen sind voller Emotionen. Glauben ist nicht nur Gefühl. Aber Gefühle sind Teil unseres Glaubens. In Psalm 95, da heißt es, kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, jauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns ihm begegnen, mit Lobgesang und mit Psalmen ihm zujauchzen. Das ist überschwänglich. So ein bisschen. Und wenn man es nicht überschwänglich liest, dann klingt es komisch. Das muss so gelesen werden. Das muss so sein dürfen. Da muss die Begeisterung rauskommen dürfen. Und vielleicht gerade da, wo wir uns schwer tun, unsere Emotionen wahrzunehmen und sie tatsächlich auch laut rauszulassen, wo wir nicht so der Typ dazu sind. Gerade da kann Lobpreis, glaube ich, ein Geschenk sein. Kann Singen eine Chance sein. Unser Herz, das neigt dazu, hier und da und dort zu sein. Und so wie das Körpergebet hilft, den Körper in die Anbetung zu führen, so hilft das Singen, das Herz ins Hier und Jetzt vor Gott zu lenken. Vielleicht kennt ihr diese Momente, wo ihr den Eindruck habt, ihr kommt jetzt gerade gar nicht vor Gott an und im Lobpreis gelingt es dann doch. Und es gibt die Momente, wo es genau andersrum ist, wo wir ständig aus dem Lobpreis rausputzeln. Vielleicht würde es dir manchmal helfen, zu sagen, einmal durchatmen, ich bin jetzt da, Gott. Uns in die Freude zu holen und ihn zu besingen, das formt unser Herz. Vorletzter Punkt. Singen hilft übrigens auch, uns zu erinnern. Ich wette, ihr habt nächste Woche meine Predigt vergessen. Ich habe auch die Punkte nicht auf die Leinwand gebracht. Und es waren so viele. 5 heute. Viel zu viel. Didaktisch wertvoll wären ja 3 gewesen. Und das ist okay. Weil ganz vieles von den Worten in so einer Predigt ist Wortgetöse. Manches geht euch an, manches geht gerade an euch vorbei. Manches ist für euch wichtig und Gott sagt, ja, das ist dein Punkt heute. Und manches nicht. Und das ist auch okay. Und vielleicht habt ihr einen Kernpunkt behalten. Vielleicht spricht euch der Gott an einer Stelle besonders an. Oder ich, so im Laufe der Zeit, legt ihr einen gewissen Trampelpfad, sage ich mal, in eure Gedanken. Und es mag mir nicht gefallen, aber ich bin mir sicher, das ist so. Vieles davon geht verloren. Aber viele von uns werden sich erinnern, wenn die Predigt verklungen ist, längst, an eine Liedzeile, die sie gesungen haben. Wenn sie die Predigt längst vergessen haben, an einem ganz anderen Punkt stehen, plötzlich kommt eine Liedzeile, Ohrwürmer, Gnadenmittel. Gott schenkt uns Lobpreis. Lobpreis ist ein Mittel, um Gottes Wort in unseren Herzen wohnen zu lassen. Deshalb sind die Texte auch wichtig. Deshalb müssen wir da auch manchmal hinschauen, wie gut ist eigentlich ein Lobpreislied geschrieben. Es gibt gewaltige Unterschiede. Weil diese Texte etwas mit unserer Seele machen dürfen. Und sie helfen uns zu erinnern, wer Gott ist. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. So, letzter Punkt für heute. Im Lobpreis bringen wir einander Gott. Hey, was? Also, welche Ebenen jetzt? Wer bringt wem was? Gott uns etwas, den Lobpreis? Oder wir ihm etwas, unseren Lobpreis? Im Lobpreis bringen wir einander Gott. Ich finde, das ist eine steile These. Und ich berufe mich dabei auf eine Stelle aus Epheser 5. Berauscht euch nicht mit Wein. Das ist ein guter Anfang, oder? Worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist. Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit euren Herzen singt und spielt. So, das war jetzt Elberfelder. Bisschen hölzern, aber da ist es sehr deutlich. Lobpreis, Gemeindegesang, gemeinsames Singen, gemeinsam Gott loben ist mehr als Gesang. Wenn wir seine Wahrheit singen, dann lassen wir die Worte in uns wohnen. Und da, wo sein Wort wohnt, da werden wir voller Geist. Ja, hier die Behauptung. Also hier werden zwei interessante Ebenen angesprochen und das sind genau diese zwei Ebenen, die im Lobpreis immer wieder verhandelt werden. Was sagt man jetzt eigentlich im Lobpreislied? Wir erheben dich oder ich erhebe dich? Und beide Ebenen werden hier von Paulus angesprochen. Zueinander in Psalmen und Lobliedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Also Lobpreis vereint die zwei grundlegendsten Dinge, nämlich dein persönliches Lob, deine persönliche Anbetung und das gemeinsame Lob, das Zeugnis, das von den anderen hören, wie sie Gott loben, wie sie sich unter diesen Gott stellen, wie sie ihn Gott sein lassen. Und das gemeinsame Lob wird übrigens nicht zum Lobpreis durch den frommen Text. Wir könnten ja auch ein sehr frommes Lied sehr unfromm singen. Sondern dadurch, dass wir es mit unseren Herzen singen und spielen. Also wir bringen Gott im Lobpreis dann einander, gegenseitig, wenn wir Gott in unserem Herz singen. Wenn der Lobpreis in unser Herz fallen darf und wir sagen, ja, das, was Gott in mir ist, das bringe ich zum Ausdruck. Und die anderen dürfen Teil daran haben. Und es gibt auch unfromme Gesänge mit ganzer Hingabe. Stadiongesänge zum Beispiel. Ein Ausdruck echter Hingabe. Und mit deinem Herzen heißt hier ja nicht zwingend, du darfst es nur singen, wenn du es spüren kannst. Sondern in deinem Herzen singen heißt, singe, was du meinst. Also überlege dir, kann ich das, was ich hier singe, meine ich das? Ist Gott das für mich? Will ich das singen? Kann ich ihn, diesen Gott, sein lassen? Und dann geschieht etwas, indem du in deinem Herzen dich diesem Gott hingibst und singst, wirst du zum Geistbringer für die anderen. Du verkündigst seine Gegenwart, das darfst du im Lobpreis. Du wirst zum Verkündiger. Ist Gott also in schlechtem Lobpreis nicht anwesend? So, das ist, glaube ich, Unsinn. Das ist so ein gefährlicher Rückschluss. Richtig ist, Gott ist da, wo er hingegebene Herzen findet. So rum wird ein Schuh draus. Gott ist da, wo er hingegebene Herzen findet. Und er wird da spürbar, wo hingegebene Herzen ihm antworten. Das ist das Geheimnis von gesungener Anbetung. Ziemlich schwer, oder? So, bevor ihr jetzt Kopfweh kriegt davon, es ist überhaupt nicht für den Kopf. Es ist fürs Herz. Und da darf es auch hin und da gehört es auch hin. Das Geheimnis von gesungener Anbetung ist etwas, was wir eben nicht ganz mit dem Kopf ergreifen, sondern viel lieber mit dem Herz und es erleben. Und dazu möchte ich euch jetzt einladen, dass wir eine gemeinsame Lobpreiszeit haben und diesen unseren Gott Gott sein lassen und ihn loben. Und empfangen von ihm, was er uns mit seinem Heiligen Geist an Liedern schenkt. Und dass wir ihn anbeten dürfen.